Gartenradio. Mitten im Grünen.
Wir starten in das neue Gartenjahr mit, ja, Pflanzen reloaded, könnte man sagen. Es geht um Comeback-Kandidaten, also um Pflanzen, die schon mal da waren, aber aus der Mode gekommen sind oder die sich noch nicht durchsetzen konnten. Es geht also um Neuankömmlinge, aber auch um Missverstandene und darum, warum manche Ladenhüter das Potenzial eigentlich zu Lieblingspflanzen hätten. Und quasi der Anwalt der Verteidigung für all diese Gewächse ist Gärtner Jannik Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Jannik.
Hallo.
Ja, wir sind auf dieses Thema gestoßen, als wir im letzten Jahr mal eine Sendung gemacht haben über Hortensien. Und da hast du so nebenbei erwähnt, wir hatten auch mal Bodendecker-Hortensien, die sind ganz toll, aber die wollte keiner.
Ja, die haben wir mal ausprobiert. Die Nachfrage war wirklich sehr, sehr gering. Da musste man sehr viel erzählen und das hat mich wirklich gewundert, warum eine Pflanze, die eigentlich optisch auch sehr schön ist und viele positive Eigenschaften hat, nicht angenommen wird oder nicht wahrgenommen wird von den Kunden. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg, mal über solche Dinge zu reden. Warum, weshalb, wieso?
Dann darfst du jetzt mal die Vorzüge der Bodendecker-Hortensie schildern und uns auch die Nachteile verraten.
Ja, also der Vorteil ist natürlich, dass sie sehr, sehr widerstandsfähig ist, im Gegensatz zu dieser klassischen Bauernhortensie. Und auch eine wunderschöne, offene Blüte hat, die auch insektenfreundlich ist. Also nicht wie die Bauernhortensie, wo ja gar nichts zu holen ist. Vergleichbar mit einer Tellerhortensie. So ein Kranz aus sterilen Blüten, aber sehr, sehr viele Blüten, die Nektar enthalten. Das ist eigentlich der Vorteil bei dieser Hydrangea coreana, bei dieser Teppich- oder kriechenden Hortensie. Der Vorteil ist auch, dass sie natürlich im Schatten sehr gut wächst, wo weniger Auswahl auch ist. Und dass sie eben auch gut zum Beispiel mit Rhododendron zu kombinieren ist oder mit einem Buchsbaum oder einem Ilex, mit Azaleen. Die ist, was den Boden angeht, das ist vielleicht einer der Nachteile, ist ein Bodenspezialist. Die sollte eben auch ein bisschen leicht säuerlich stehen, also kein Kalk. Und der Boden sollte gut durchlässig humus sein. Und dann hat man eigentlich eine tolle Pflanze, die man gut kombinieren könnte mit typischen Schattenpflanzen, eben auch zum Beispiel mit Schattenstauden wie Funkien, wie Anemonen. Und dann hat man im Hochsommer bis in den frühen Herbst hat man dann einen tollen Eyecatcher, der, wenn er einmal eingewurzelt ist, nach 2-3 Jahren auch völlig selbstständig ist und keinen Ärger mehr macht. Sie macht auch weniger Ärger auch im Sommer, als man denkt. Ist keine wasserbedürftige Hortensie, sondern wenn die einmal eingewurzelt ist, nach 1,5-2 Jahren, kommt die auch durch Trockenphasen halbwegs gut durch. Auch Schädlinge sind da gar kein großes Thema.
Ja, was braucht es denn dann, dass so eine Pflanze angenommen wird? Muss man da in Gartenzeitschriften was gelesen haben? Müssen die Influencer posten oder was braucht es?
Was wir feststellen ist, wenn zum Beispiel der WDR oder Morgenmagazin zum Beispiel, wenn da die Gartenexperten zu Gast sind, wenn der Kölner Stadtanzeiger oder Kölner Rundschau zum Beispiel auch in seiner Gartenrubrik Dinge erwähnt, dann kommen die Leute plötzlich und dann holen die meistens auch den Artikel raus. Und oft haben wir dann das, was da als Besonderheit erwähnt wird, nur in kleinen Mengen da. Und wir freuen uns, dass die Sachen plötzlich weg sind und ärgern uns, dass wir nicht mehr haben.
Ja, dann stellen wir doch mal ein paar dieser Kandidaten vor, die gerne übersehen werden. Und du hast ja hier einen ganzen Tray voller Pflanzen. Das sind alles Übersehene.
Das sind eigentlich alles Übersehene oder Missverstandene oder Pflanzen, die nicht mehr in Mode sind oder Missverstandene. Da ist alles dabei. Wir haben hier Kletterpflanzen, wir haben Gehölze, wir haben hier Gräser und Farne, Stauden, Obstgehölze, Sträucher, Heckenpflanzen.
Dann fangen wir doch mal an bei den Neuankömmlingen. Welche haben es denn da nicht geschafft in die Gärten und auf Balkone?
Ja. Also was zum Beispiel eine tolle neue Geschichte ist, wenn wir von neu reden, dann reden wir so von 4-5 Jahren. Letztlich gibt es ja vieles auch schon in botanischen Gärten, aber man probiert das dann irgendwann auch im Einzelhandel aus. Das ist zum Beispiel hier etwas, das liegt mir wirklich am Herzen. Edgewortia chrysanta, der Papierstrauch, japanischer Papierstrauch. Ein toller, kleinbleibender Strauch, also so groß wie du werdend, aber sehr langsam wachsend. Und
ich sag nichts.
Das ist nichts, wo man wirklich einen riesen Bereich braucht. Eine wunderschöne gelbe Blüte. Und der Vorteil bei dieser Pflanze ist, dass die zu einer Zeit blüht, wo wenig blüht, nämlich mitten im Januar, Februar. Das ist eine tolle, auffällige Blüte. Im Winter ist sie völlig ohne Laub, hat dann wirklich nur noch die Blattknospen. Aber dann ist es ein Hingucker. Und sie ist auch noch insektenfreundlich, wobei natürlich, man muss dazu sagen, im Februar, März, da ist nicht viel unterwegs, da verirrt sich schon mal eine Hummel, aber es ist gerade in der Zeit, wo wenig Blüten sind, ist das wirklich ein Hingucker. Sehr schöner, eleganter Strauch, nicht besonders schnell wachsend, und Edgewortia ist eine Pflanze, die lieber etwas sauer steht, nicht zu kalkhaltig, mittelfeucht. Von der Sonne her ist es so Halbschatten. Kein extremer Spezialist. Und ich glaube, weil das so früh blüht, ist das einfach schwierig für viele Sachen. Wenn es nicht gerade Schneeglöckchen sind oder vielleicht eine Zaubernuss, dann haben sehr frühe Frühlingsblüher haben es dann schwer. Im Januar und im Februar die Kundschaft hier, das ist dann sehr wenig. Und dann verkaufen wir Primeln und die ersten Frühlingsblühe. Aber nach draußen verirrt sich selten jemand in die Baumschule. Und dann übersieht man den manchmal, obwohl wir den auch nach drinnen dann schon mal stellen, also in die Kalthalle.
Was haben wir noch an neuen Pflanzen?
An neuen Pflanzen wäre jetzt hier zum Beispiel noch, das ist Abrutus, der Erdbeerbaum, Abrutus unedo.
Sieht auch aus wie ein Strauch, mit grünen Blättern und roten Stängeln.
Mit roten Früchten und rosa, fast maiglöckchenartigen Blüten.
Und den habe ich aber, meine ich, schon öfter mal gesehen in Parks.
In Parks, genau. Aber letztendlich ist die Nachfrage danach wirklich gering, weil auch der hat leider den Nachteil. Der Erdbeerbaum blüht im September, Oktober, November. Dann bekommt er sehr schöne weiße, maiglöckchenartige Blüten, die wunderbar duften, wo die Insekten, und das sind ja im Oktober, sind die noch unterwegs, wenn es hier schön warm ist, ist das voller Hummeln, voller Bienen, sehr insektenfreundlich. Und die Früchte könnte man sogar verzehren. Die sind weicher, als man glaubt. Die sehen ein bisschen wie kleine Igelchen aus. Erst in Gelb, dann in Orange und am Ende, wenn die richtig reif sind, sind die dann dunkelrot. Die kann man essen. Sie schmecken nicht besonders gut, das muss man sagen. Aber sie sind eben nicht giftig. Und der Vorteil bei dieser Pflanze ist, dass sie auch im Winter das Laub behält. Und überhaupt nicht kompliziert. Das ist eine Pflanze, die viel Sonne verträgt, die mit diesem Klimawandel auch gut klarkommt. Das heißt, mit Winternässe gut klarkommt, aber auch mit Sommertrockenheit gut klarkommt. Ist auch ein Stück weit schnittverträglich, aber geht irgendwie unter.
Sie ist von der Anmutung her, erinnert sie mich so ein bisschen an Lorbeer.
Genau, diese roten Stiele erinnern so an portugiesischen Lorbeer. Die Blätter sehen ein bisschen anders aus, aber eben auch dieses immergrüne.
Rot gezackt, ja, an den Außenrändern. Genau.
Und auch diese leichten Verfärbungen jetzt im Winter sind auch ganz schön, dass sie diesen leichten Rotstich haben. Was man dazu sagen muss, ist, wenn Erdbeerbaum nicht geschnitten wird, dann kann der richtig groß werden. Ich habe in Lissabon einen in einem Hotel im Hinterhof gesehen, der war 8 Meter hoch. Aber der war auch alt. Ich habe die gefragt, wie alt er ist, und er sagte, die Oma hätten den gepflanzt. Und der Vorteil ist, wenn man möchte, dass er nicht baumig wird oder strauchig, großstrauchig wird, dann könnte man ihn auch zurückschneiden. Das heißt, nach der Blüte oder im Frühjahr könnte man einzelne Triebe, die einfach nur hoch sind, könnte man um die 3/4 zurückschneiden. Und dann wird er eher strauchig und buschig. Und dann kann das sogar ein Sichtschutz sein, der sehr schön ist und auch noch insektenfreundlich ist.
Und apropos neu, ich war Anfang November in einem Park und da bin ich an einer, sah aus wie eine Riesenmohnpflanze, weiß mit gelben Staubblättern. Und die blühte wie verrückt. Ja. Und das war tatsächlich eine Art Mohnpflanze, eine Romnea culteri, habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen. Was ist das für eine Pflanze?
Das ist ein Mohngewächs, ja. Es ist jetzt kein Papava wie der klassische türkische Mohn oder der Feldmohn, aber es ist halt ein Spezialist. Der braucht speziellen Boden, wächst lieber im Halbschatten, sauren Boden mag der. Und wenn ich das erwähne, das hält immer ganz viele Leute schon davon ab, Dinge zu kaufen. Und diese besonderen Mohnarten haben wir alle schon mal ausprobiert. Es gibt ja auch einen blauen Mohn, diese weiße Form oder. Das sind wirklich Spezialisten. Die Nachfrage ist gar nicht da. Also wir haben auch keinen Lieferanten dafür. Und selber machen ist halt auch nicht einfach.
Und wenn ihr dann sagt, das braucht einen bestimmten Boden oder pH-Wert, wäre das denn schwer herzustellen im Garten?
Nein, nein. Eigentlich ist es nicht schwer. Es gibt ja Substrate, die man so fertig kaufen kann. Das ist Rhododendron-Erde oder Azaleen-Erde. Die müsste man nur untermischen. Und es gibt eben speziellen Dünger. Rhododendron-Dünger, Azaleen-Dünger, Hortensien-Dünger. Ist aber eigentlich alles dasselbe von der Zusammensetzung. Und den würde man dann nehmen. Und letztendlich haben, glaube ich, mehr Leute solche Dinge im Garten, als man denkt. Und wenn man das sowieso schon im Garten hat, dann ist es auch keine Kunst, noch einfach eine Morbidpflanze noch dazu zu nehmen oder darunter zu pflanzen, die dazu passt. Der einzige Nachteil ist, dass leider in der Rhododendron-Erde eben oft sehr viel Torf drin ist. Aber es gibt mittlerweile andere Zuschlagstoffe, die auch einen sauren Boden erzeugen. Da muss man nicht mehr ökologisch Frevel begehen.
Aha, und was haben wir hier noch auf dem Tisch für Neuankömmlinge?
Genau, da habe ich noch 2 Sachen, die würde ich uns gerne ans Herz legen. Das ist einmal die Apfelbirne oder Naschi-Birne. Die kennt man aus dem Supermarkt. Und da ist sie auch sehr schön, sehr teuer. Und eigentlich kann man die selber in den Garten pflanzen, weil das ist nämlich eine winterharte, botanisch ist es eine Birne, Pyrus.
Sieht aus wie ein Apfel, weil sie rund ist.
Genau, sieht aus wie ein Apfel. Und es ist wirklich ein sehr unkompliziertes Gehölz, also ein Kleinbaum oder je nachdem, was für eine Unterlage man hat, kann es auch ein etwas größerer Baum von 4-5 Metern sein. Aber wir haben die jetzt auf einer schwach wachsenden Unterlage, da wird die höchstens 2,50 bis 3,50 hoch. Die Naschi-Birne braucht eine andere Birne zum Bestäuben, zum Beispiel Gute Luise oder Wilhelms Christ oder Kapps Liebling oder eine andere Naschi-Birne. Und dann hat man wirklich in 2-3 Jahren eine tolle Pflanze, die in der Sonne Schatten gibt als Minibaum und auch noch wunderschöne Früchte hat und im Frühjahr eine weiße, auffällige Blüte. Dann habe ich hier noch auch einen Neuankömmling.
Sieht aus wie ein einzelner Stängel mit ganz langen Stacheln. Lang und dünn, bis 20 cm.
Genau, das ist eine japanische Wildpflaume. Die Früchte gibt es in Rot und Gelb.
Oh, schön. Du hast ja ein Foto.
Ja, voller Früchte. Und die Früchte sind etwa so groß wie eine Mirabelle. Viel aromatischer. Mirabellen sind ja einfach nur süß, aber diese Kirschpflaume oder Wildpflaume, die ist viel intensiver im Geschmack, enthält etwas mehr Säure und trägt auch viel, viel schneller schon. Der Vorteil bei dieser Pflanze ist, dass sie nach 3-4 Jahren eigentlich schon so viel trägt, dass man Selbstversorger werden kann, was das angeht. Ohne Schnitt wird die Wildpflaume, Prunus cerasifera, wird dann ein kleinerer Baum zwischen 3 und 6 Meter etwa groß. Wächst auch im Halbschatten noch sehr gut und trägt auch im Halbschatten sehr gut. Im Frühjahr eine wunderschöne weiß-rosafarbene Blüte, die bienenfreundlich ist und ist schnittverträglich. Muss man auch nichts beachten, wenn man dran rumschneidet. Und der Vorteil ist, diese ganzen Dornen sorgen dafür, dass Vögel die total lieben und gerne drin nisten.
Wildpflaume, Prunus cerasifera. Willkommen.
Ja, genau. Gut, hier hinten haben wir noch einen Neuankömmling. Und auch der kommt aus Südostasien. Das ist der Boxdorn oder Goji-Beere kennt man das häufiger. Auch das kennt man aus dem Müsli, aus dem Superfood. Da ist es eine kleine rote Beere, die auch ein bisschen bitterer, aber sehr aromatisch und sehr gesund ist. Und das ist ein Halbkletterer, könnte man das nennen. Das ist eine Pflanze, die ist jetzt ein bisschen hochgebunden an einem Bambusstab, sonst kippt die
Goji-Beere.
Die Goji-Beere. Die müsste man vielleicht an eine Mauer oder an eine Hecke oder an ein Gerüst binden. Die wächst extrem schnell, die wächst im Halbschatten, die wächst auch in der Sonne, kommt mit Trockenheit sehr gut klar, ist überhaupt nicht anfällig für Schädlinge und ist eben auch noch insektenfreundlich. Das wäre das.
Dann kommen wir doch mal zu der Kategorie Oldie but Goldie, die Wiederentdeckten.
Ich bin ja auch Staudengärtner, deswegen habe ich natürlich auch ein paar Stauden ausgesucht. Und das hier, große, dicke, fleischige Blätter, einfach nur Bergenien. Und ich finde es so traurig, dass wir so wenig Bergenien verkaufen, weil das ist eine Pflanze, die mit unseren Breiten sehr gut klarkommt. Die wächst in einem Schatten, die wächst in der Sonne, die verträgt Trockenheit, die verträgt lehmigen Boden, die ist eigentlich kaum schädlingsanfällig, außer schon mal Dickmaurüssler im Kübel, die hat dann, wird sie so ein bisschen angefressen. Die hat eine wunderschöne Herbstfärbung, je weiter man jetzt im Ende Januar und Anfang Februar ist, dann wird die noch intensiver. Das ist ein Oldie, den ich empfehlen könnte.
Ich weiß wirklich, dass viele Menschen die Bergenien so ein bisschen als altmodisch empfinden. Ja. Was würdest du denn sagen? Ist es mehr das Blatt? Ist es die Blüte? Was macht sie denn so prima auch im Beet und vielleicht kombinierbar mit anderen?
Also es ist die Blüte und das Blatt. Und auch da gibt es tolle Sorten mittlerweile. Es ist ja nicht mehr so wie zu Großmutters Zeiten, dass man nur die rosafarbenen hatte bei den Bergenien, sondern es gibt ja kompakte, kleine. Es gibt von weiß bis zu kräftigem Pink, Rosa gibt es wirklich alle Abstufungen. Mit schmalen Blättern, es gibt welche mit runden Blättern. Also Bergenien ist eigentlich ein Must-Have. Ich habe allerdings noch einen anderen Oldie, den ich dir gerne ans Herz legen würde. Und auch den kennst du garantiert. Einfacher Holunder, Sambucus nigra. Das ist eigentlich eine Pflanze, die müsste viel häufiger gepflanzt werden und viel häufiger in den Gärten sein. Ich weiß, dass wir mittlerweile spezielle Kunden haben, die sehr ökologisch denken, die eine Wildhecke haben. Für die ist das ein Thema. Aber Holunder eigentlich sollte in jedem Garten sein. So wie das früher meine Großmutter gesagt hat, ein Garten ohne Holunder, der bringt kein Glück. Wenn die Blütezeit ist, dann machst du Sekt davon, von den Blüten. Und wenn du clever bist, lässt du ein paar hängen für den Herbst. Und dann hast du nochmal tolle Früchte, die man zu allem Möglichen dazu geben kann, Marmeladen und Co. Es gibt wunderbare, tolle Züchtungen mittlerweile. Es gibt kleiner bleibende, es gibt schmaler bleibende Säulenformen, auch Sorten mit noch größeren Blüten und noch größeren Blättern. Das ist jetzt die reine Wildform. Die empfehlen wir natürlich immer zu den anderen Wildgehölzen. Es gibt auch rotlaubigen Holunder. eine Pflanze hätte ich noch, die ich bei den altmodischen gerne dazwischen geschoben hätte. Das ist Sedum, Telephium, fette Henne. Auffällige pinkfarbene Blüten. Auch das ist eine Pflanze, die kennt man aus seiner Kindheit. Aber mittlerweile greifen die Leute nicht mehr danach. Und das ist so schade, weil auch Sedum sind ja Pflanzen, die mit Trockenheit, mit Nässe halbwegs gut klarkommen, mit schlechtem Boden, mit wenig Nährstoffen. Die sind überhaupt nicht anfällig eigentlich gegen Schädlinge. Und auch da gibt es wunderbare, tolle Züchtungen mittlerweile. Rotblättrig, pink, weiß, weiß mit Musterung auf den Blättern oder. Oldie but Goldies.
Und was haben wir da noch?
Ich habe hier hinten noch was Besonderes. Das gibt es auch schon sehr lange. Das ist nämlich eine Berberitze, ein Sauerdorn. Botanisch ist es eine Berberitze. Vulgaris ist die Wildform. Und auch die empfehlen wir oft in diesen Kombinationen der Wildobsthecken. Viele lassen auch die Früchte hängen, schön für die Vögel. Aber eigentlich ist es etwas, was man selber essen sollte.
Da hängen so ein paar Verknusterte noch dran. Ja. Kann man da mal eine probieren?
Die kann man probieren. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen matschi. Schmeckt nach nichts.
Bisschen sauer.
Hm. Deswegen heißt der Sauerdorn.
Und ist auch ein kleines Zeichen drauf, duftend.
Ja, eine schöne gelbe Blüte, die wirklich auffällt im Frühjahr. Überhaupt nicht anfällig. Keine Hunde, keine Katzen, keine Kinder gehen da dran. Wir hatten den auch als Heckenbepflanzung bei uns in der Gärtnerei, weil das auch die Kaninchen abgehalten hat. Und wenn die Früchte reif sind, dann sieht das wunderschön aus.
Dann kommen wir mal zu einer Pflanzengruppe. Die haben wir genannt, die Missverstandenen. Ja. Und ehrlich gesagt, ich denke da jetzt als erstes an Koniferen, weil klar, die haben im Moment pauschal einen schlechten Ruf, aber es gibt ja wirklich Unterschiede. Es gibt ja auch die, die ökologisch sinnvoll sind. Und für wen möchtest du da eine Lanze brechen?
Ich möchte zum einen für den Wacholder grundsätzlich eine Lanze brechen. Natürlich ist Wacholder auch wieder eine sehr breit aufgestellte Gruppe. Also es gibt ja Wacholder, die bodendeckend sind, kriechend sind, die man auf dem Friedhof sieht. Das ist jetzt nicht das, was mir da gerade vorschwebt, sondern es ist eher der Wacholder, den man in der Lüneburger Heide sieht.
Der gemeine Wacholder?
Der gemeine Wacholder, genau. Oder irische Wacholder, der auch diese Früchte bekäme oder Zapfen bekäme. Und sowas gehört in den Garten Wacholder. Da fühlen sich unheimlich viele Lebewesen drin wohl, dran wohl. Das wäre eines der Nadelgehölze, die man pauschal nicht verbannen sollte. Und hinter dir steht eine Pflanze, auch die kennst du, eine Eibe. Und das verstehe ich nicht, warum man nicht häufiger Eiben statt dieser Lebensbäume und Scheinzypressen für die Hecke verwendet. Ich weiß natürlich, dass Eiben in einer guten Qualität, die im Topf gewachsen sind, dass die jetzt kein Schnäppchen sind. Aber man muss sich mal überlegen, wenn man durch die Schlossgärten fährt, was sieht man da? Da sieht man natürlich keine Lebensbäume als Hecken geschnitten und keine Scheinzypressen, sondern da sieht man Eiben als Hecke geschnitten oder Buchen, aber eben vor allen Dingen Eiben, weil die viel, 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 viel mehr vertragen. Die sind einheimisch und die kommen mit unseren Wintern klar, die kommen mit unseren Sommern klar. Die verzeihen jeden Schnittfehler und wenn man sie dann sogar wenig schneidet, dann hat man sogar Früchte dran, die man für die Vögel hängen lassen kann. Und dass die Pflanzen giftig sind, ist eigentlich kein Nachteil. Wenn man sie dann regelmäßig schneidet, hat man keine Früchte dran. Und die Thuja und die Scheinzypresse, also Chamazyparis, sind auch giftig.
Okay, die ist also bei den Missverstandenen, weil vielleicht viele sie in die Kategorie Koniferen lehnen wir abstecken. Und auf der anderen Seite gehörten sie aber auch zu den Oldies but Goldies, weil die Eiben, die man sieht, die sind ja oft uralt. Also das wusste man ja schon mal, dass Eibe ein tolles Heckengehölz ist. Ne?
Also die sind leider in zwei, drei Kategorien vertreten. Natürlich ist das dieses teuer, giftig oder habe ich mich satt gesehen als Thema. Aber eigentlich ist es etwas, was man gerade jetzt als Planung in den Garten, sollte man das vermehrter reinsetzen. Und ich kann verstehen, dass Leute eine immergrüne Hecke möchten, aber ich kann da nicht verstehen, dass man zu Kirschlorbeer zum Beispiel greift. Die Pflanze, die auch vielleicht missverstanden wird, weil sie dem Kirschlorbeer so ähnlich sieht und auch ähnliche Eigenschaften hat, aber viel, viel ökologisch wertvoller ist und auch mit dem Klima viel, viel besser klarkommt, ist eine Ölweide. Auch die gibt es schon ein paar Jahre auf dem Markt. Aber das ist jetzt ein junges Exemplar.
Hat so kleine, speckige Blätter.
Genau, mit so leichten, gräulichen Anteil auf den Blättern. Diese so gräuliche Punkte oder ein bisschen wie Puder, der auf die Blätter verteilt ist.
Die Blätter sind auch viele, viele kleine Blüten.
Das sind
dran.
Blüten. Und das ist der Vorteil bei der Ölweide, dass sie für Insekten wunderbare Blüte hat. Die Blüte selber hat keine Fernwirkung. Sie ist klein, sie ist bräunlich und wenn sie aufgeht, hat sie so einen weißen Anteil. Und sie würde trotzdem blühen, obwohl sie geschnitten ist. Das ist der Vorteil. Man kann die in der Höhe, in der Breite sehr gut schneiden. Jeden Schnittfehler verzeiht die auf jeden Fall. Die verzeiht auch, wenn man sie mal vergisst zu gießen. Also die Ölweide sollte häufiger werden. Ja.
Und ich habe selber neulich eine Pflanze missverstanden. Da war ich in einem Park und sage, ach, guck mal da, der durchgeknallte Efeu, der wächst ja wie ein Strauch. Ja, ja. Aber es gibt tatsächlich Strauch-Efeu.
Genau. Ja, haben wir auch ab und zu, weil das natürlich eine tolle Pflanze ist, die auch eine immergrüne Pflanze ist und ökologisch sehr, sehr wertvoll ist. Strauch-Efeu könnte viel häufiger im Garten auftauchen.
Und das ist ja wirklich eine ganz besondere Pflanze, weil?
Da kauft man eigentlich einen Teil von einem gewöhnlichen Efeu, der schon sehr, sehr alt geworden ist und der schon blüht. Davon nimmt man Steckhölzer, vermehrt den und dann überspringt man diese Zeitachse, dieser kletternde gewöhnliche Efeu. Nach Jahren bildet er erst Blüten, meistens im oberen Teil. Und das überspringt man einfach, indem man von den Teilen, die älter geworden sind und schon anfangen zu blühen, nimmt man Steckhölzer und hat dann automatisch einen kleiner bleibenden Efeu, der strauchig wächst, nicht tendiert zu klettern oder den Boden zu bedecken. Eigentlich blüht er sofort im ersten Jahr, wenn man den kauft, und auch weitere folgende Jahre.
Und ist auch ein Strauch, der dann immergrün im Schatten leben kann?
Ja, immergrün, Schatten, Sonne. Efeu ist ein Arounder, der wächst fast überall. Und das Gleiche gilt eben auch für die Strauchform. Da sind die gleichen Eigenschaften ja drin. Und ich habe ihn auch schon im Kübel gesehen, großer Kübel.
Habt ihr den?
Wir haben im Frühjahr manchmal kleine Pflanzen. Der Nachteil ist, dass dieser Strauch-Efeu etwas teurer ist. Gerade wenn man jetzt diese jungen Pflanzen kaufen würde, den gleichen aber in jung, der dann erstmal klettern oder kriechen würde, der kostet ja zwischen 2 und 3 Euro. Und so ein Strauch-Efeu in einer guten Ware, der kostet dann eben schon 15, 16 Euro.
Ist aber auch was ganz anderes.
Ja, ist es auch. Viele Leute glauben ja, das wären 2 verschiedene Pflanzen auch. Wenn die ihren Efeu nur 4, 5 Jahre haben und wieder von der Wand reißen, dann werden die den nie blühen sehen. Und das ist so schade eigentlich.
So, wir haben jetzt schon ganz viele Kategorien hier gehabt und immer noch stehen hier eine ganze Reihe Pflanzen auf deinem Regal.
Wir haben ja jetzt erstmal viele, viele Gehölze gehabt, bis auf die Bergenien und die Sedum. Aber wir haben auch eine ganze Kategorie an Pflanzen, die so untergehen oder die sich nicht so durchsetzen können gegen diese Blütenvielfalt und gegen diese Opulenz. Und das sind vielleicht die unscheinbaren, könnte man die nennen. Und da zählen zum Beispiel die ganzen Farne dazu und auch ganz viele Gräser, die eigentlich gegen diesen Opulenz von Rittersporn, Fingerhut, Pfingstrose, Rosen nicht anarbeiten können. Da würde ich gerne noch eine Lanze für brechen, eben gerade für Farne, weil das so ein ganz spezielle Geschichte ist und die auch ganz tolle Eigenschaften noch haben. Mitten im Januar haben wir Farne vor uns stehen, die völlig grün sind. Hirschzungenfarn, dann haben wir hier den Matheuzier und dann haben wir hier einen Straußenfarn, dann haben wir hier einen Filigranfarn.
Und zu dritt sehen die wirklich schon durch diese unterschiedliche Struktur und Farbe ganz toll aus.
Ja, ne? Natürlich gibt es in der Gruppe noch Vertreter, die nicht im Wintergrün sind. Hier hinten habe ich sogar noch einen Sichelfarn, auch der ist im Wintergrün. Es gibt die Kategorie immergrüne Farne und es gibt eben die Kategorie laubabwerfende Farne. Und das ist eine schöne Sache, wenn man jetzt einen Balkonkasten hat, im Norden zum Beispiel. Da könnte man mit Farnen, da könnte man mit Schattengräsern arbeiten und auch eben Schattenstauden. Oder wenn man einen Bereich hat im Garten, der ein bisschen schwieriger ist, dann sind Farne eine super Sache, weil die sind ziemlich tough, die sind selten anfällig für Schädlinge. Und wenn der Boden nicht zu lehmig und fest ist oder man den lockert, dann kann man mit Farnen arbeiten. Die stehen bei uns natürlich im Sortiment mit den ganz klassischen Schattenpflanzen. Funkien, Anemonen, Schattenflocks zum Beispiel. Oder. Dann sind die natürlich zwischen all den auffälligen Blüten und noch auffälligeren Blättern, gehen die natürlich ein bisschen unter. Das sind die unscheinbaren, die aber eine Chance haben sollten.
Gibt es eine Pflanze, bei der dein Herz besonders geblutet hat, weil die keiner wollte?
Ja, im Frühling denke ich immer, warum kauft keiner diesen Winterjasmin? Das ist doch so schade, weil da ist eine tolle Kletterpflanze. Ich glaube, das ist wirklich ein Manko, wenn man im Winter blüht und kein Schneeglöckchen ist, dann ist das für eine Pflanze oft ein Problem. Das ist eben dieser Winterjasmin, der gerne im Januar, Februar mit einer Forsythie verwechselt wird. Ist aber keiner. Es ist nämlich eine Kletterpflanze, die eine wunderschöne, auffällige Blüte hat, aber irgendwie untergeht. Die Leute haben es im Januar gesehen. Ich gehe dann im März ins Gartencenter, aber im März sehen die andere Sachen. Und dann haben die auch keine Blüten mehr. Dann kriegt der Winterjasmin zwar sehr schöne Blätter und er hat auch diese wunderschönen grünen Stiele. Aber wenn man im März mit Blüten bombardiert wird, dann ist er untergegangen, das arme Aschenputtel.
Was macht ihr denn hier, wenn jetzt die Pflanzen keiner will? Werft ihr die dann weg oder nehmt ihr Gärtner die dann mit nach Hause und gebt denen Asyl? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ach, das wäre schön, wenn man das immer machen könnte. Aber bei den Stauden haben wir den Vorteil, dass wir auch ein paar Schaubeete haben, in denen wir gerne mal dann Sachen propagieren, die ein bisschen untergegangen sind oder die neu sind. Oder bei den Gehölzen ist ja der Vorteil, wenn die mal zu lange stehen, könnte man die umtopfen, einen größeren Topf. Aber wenn wir dann feststellen, dass das zweite, dritte Jahr ist, wo das immer noch nichts passiert, dann werden die reduziert. Und wenn sie dann nicht weggehen zu einem kleinen Preis, dann werden sie zum Kompost.
Und umgekehrt gefragt, wenn ich das jetzt alles gehört habe und ich gehe in irgendein Obi- oder Gartencenter oder so, dann finde ich das ja oft nicht. Was kann ich denn tun, damit ich an solche Pflanzen komme?
Am besten natürlich immer wieder nachfragen, selbst in den großen Ketten. Wenn man immer wieder mal nachhakt, dann lernen die auch, Dinge selber mal auszuprobieren. Man muss dranbleiben, fragen. Ich würde nicht oder ungern über Internet bestellen. Klar wird da vieles angeboten, aber lebenden Pflanzenversand finde ich schwierig.
Ich mache es manchmal.
Ich habe es auch schon gemacht, aber ich war sehr enttäuscht. Ich habe mir mal einen Kaki gekauft. Auch das war noch gar kein großes Thema. Ich habe die nur im Botanischen Garten gesehen und dachte, ja, das kann ja gehen. Und dann habe ich mir die bestellt bei und dann kam eine Pflanze, die war mit Topf 60 cm groß. Es war ein dürres Ästchen. Im ersten Winter ist die zurückgefroren. Die Kakis werden veredelt auf eine Unterlage, auf eine Wildform. Und darauf ist dann immer die Kaki, die man haben möchte. Also mit den großen, auffälligen, orangefarbenen Früchten. Die ist zurückgefroren. Jetzt habe ich einen riesigen Wildkaki-Baum im Garten. Der hat Früchte, die sind so groß wie eine Blaubeere. Die Vögel lieben die, aber ich kann sie nicht essen, weil sie nicht schmecken.
Dann würde ich mal sagen, alles Gute für das neue Gartenjahr, für die Bodendecker-Hortensie, für den Efeustrauch, für den gemeinen Wacholder und all die anderen. Letztendlich auch für mehr Vielfalt im Beet und für dich natürlich auch ein gutes neues Jahr, lieber Janik.
Ich hoffe, das Jahr startet jetzt gut. Ja.
Ich sage danke an Janik Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei und ganz herzlichen Dank für all die Unterstützung immer wieder, fürs Abonnieren und Weitersagen, natürlich fürs Hören. Und wie immer gibt es auch ein paar Bilder auf gartenradio.fm von all diesen Neuankömmlingen, Wiederentdeckten und Missverstandenen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Wacholderdrossel. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht es um einen Mann, der sich mit Haut und Haaren den effektiven Mikroorganismen verschrieben hat. Effektive Mikroorganismen werden eingesetzt in der Landwirtschaft, im Garten oder im Haushalt, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, um Pflanzen zu stärken, sogar zum Putzen. Die einen schwören drauf, die anderen ziehen kritisch die Augenbraue hoch und sagen, alles nicht wissenschaftlich bewiesen. Der Bayer Christoph Fischer stellt in seiner Manufaktur in Rosenheim rund 1000 verschiedene EM-Mischungen her. Seine Kunden sind Landwirte, Gärtner, Winzer, Reinigungsfirmen, sogar BMW. Ich habe ihn in Rosenheim besucht und mit ihm darüber gesprochen, was genau effektive Mikroorganismen sind, welche Erfahrungen er gemacht hat. Auch über Kritik haben wir gesprochen und darüber, wie er selber vor 30 Jahren, damals noch als selbstständiger Gartengestalter, auf die effektiven Mikroorganismen gestoßen ist.
Ich habe da das Glück gehabt, ich bin gleich in Grünwald in Nymphenburg gelandet, bei den großen Villen, wo man einmal 200 Quadratmeter Teich macht. Und habe da vor mich hingestaltet. Aber es tauchte dann tatsächlich ein Problem auf, nämlich jeder dieser Teiche nach 2, 3, 4 Monaten fing an zu veralgen. Und dann habe ich die natürlich wieder hinzitiert und gesagt, Herr Fischer, wir haben klar das Wasser bestellt. Mein Mann hat in 3 Wochen Geburtstag, dann muss das Wasser klar sein. Und dann habe ich begonnen rum zu experimentieren mit allen möglichen Geschichten. Irgendwann bin ich auf diese effektiven Mikroorganismen gekommen. Wir haben die eingesetzt und haben gemerkt, ja, da verändert sich was. Das war nicht so schnell, so wie man Radio ein- und ausschaltet, aber man hat gemerkt, in dem System tut sich was.